Ich habe gelernt, wenn Sätze anfangen, die Pflegekinder, und dann kommen allgemeingültige Aussagen, weiß man schon, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine falsche Aussage kommt, ist ziemlich hoch. Die Pflegeeltern müssen nicht Professionelle werden, sondern die sind die Experten und Expertin für ihr Pflegekind. Und den Eltern zuzuhören, das haben wir in einigen Forschungsprojekten gemacht und andere auch, wenn man sich darauf einlässt, dann sind die aus der Hüfte geschossenen Vorwürfe und Verurteilungen und Ablehnungen, die bleiben einem oft richtig im Halse stecken, finde ich so.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Diese Folge ist etwas Besonderes. Wir reisen nämlich zurück in das Jahr 2019, als wir das 25-jährige Jubiläum vom VSE-Netzwerk Pflegefamilien gefeiert haben. Zu Gast war damals Professor Dr. Klaus Wolf, einer der bekanntesten Wissenschaftler im Bereich der Pflegekinderhilfe. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit Zukunftsfragen der Pflegekinderhilfe. Wohin entwickelt sie sich? Welche gesellschaftlichen Herausforderungen kommen auf uns zu? Und was wissen wir aus der Forschung darüber, was Pflegekinder und Pflegefamilien brauchen? Besonders spannend ist dabei, dass der Vortrag immer wieder durch Beiträge von Pflegeeltern, Pflegekindern, leiblichen Kindern von Pflegeeltern, Eltern von Pflegekindern und CareLieberInnen ergänzt wird. Dadurch kommen ganz unterschiedliche Perspektiven zu Wort, die Professor Klaus Wolf direkt in seine Überlegungen einbezieht. Freut euch auf einen Vortrag, der wissenschaftliche Erkenntnisse mit klaren Haltungen verbindet und der dabei auch immer wieder mit einer guten Portion Humor, Ironie und spitzer Zunge daherkommt. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wenn ihr selbst darüber nachdenkt, Pflegefamilie zu werden, bieten wir regelmäßig digitale Informationsabende an. Dort erfahrt ihr alles Wichtige rund um das Thema Pflegefamilie und könnt eure Fragen direkt an uns stellen. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Website www.netzwerk-pflegefamilien.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich möchte Sie von meiner Seite aus auch begrüßen. Vier Themen und Sie werden an vielen Stellen sagen, naja, also da kann er uns doch nicht erzählen, dass das jetzt was ganz Neues ist. So, das ist auch nicht die Botschaft. Sondern die Botschaft ist, das wird uns auch und insbesondere in den nächsten Jahren weiterhin beschäftigen. So. Manches ist schon dick als Thema gesehen, anderes weniger. Das erste Thema ist, wir haben eine große Vielfalt familialen Lebens in unserer Gesellschaft. Und die Pflegekinderhilfe als System, zu dem übrigens auch der ASD und so dazugehört, aus meinem Verständnis, weil die auch die Vormünder und andere, die auch wichtige Weichenstellungen vornehmen. Also das alles wäre der Systemüberbegriff, nicht Pflegekinderdienst, heißt jetzt Pflegekinderhilfe, sondern Pflegekinderhilfe wäre das Gesamtsystem, zu dem die Pflegeeltern und die Kinder auch dazugehören würden. Die Pflegekinderhilfe als System muss sich zu der Frage verhalten, kommen wir da hinterher, hinter der Entwicklung an Vielfalt familialer Lebensformen, die wir in unserer Gesellschaft haben? Denn unter anderem in den familialen Lebensformen zeigt sich, dass die Vielfalt in unserer Gesellschaft zunimmt. Das kann man schön finden und das kann man manchmal schön finden. Das kann ja manchmal richtig auf den Wecker gehen, was für eine Vielfalt da so entsteht und was für ein Chaos und was für eine Unordnung und sowas. Da haben einzelne Menschen unterschiedliche Haltungen dazu und ich glaube, wenn Sie sich beobachten, Sie vielleicht auch in unterschiedlichen Situationen, erleben Sie mal die positive und mal die kritische Seite stärker so. Aber eins ist jedenfalls klar, wir haben es mit der Vielfalt zu tun. Und die, die nun im politischen Raum versprechen, wir ordnen das alles wieder und sortieren das und die dürfen bleiben und die nicht und dann haben wir nachher nicht mehr so eine chaotische Vielfalt oder sowas, dass das offensichtlich Unsinn ist, also nicht nur moralisch, also kritisch zu sehen ist, sondern dass das auch Unsinn ist, dass man so Homogenität wiederherstellen kann, das glaube ich vielen klar so. Und in Bezug auf Pflegefamilien heißt das, wer kommt in Frage als Pflegefamilien so? Kommen Einelternfamilien in Frage als Pflegefamilien auch? Muss jemand aus der Familie die Berufstätigkeit aufgeben für eine längere Zeit, um Pflegemutter oder Pflegevater werden zu können? Also im Klartext, um Pflegemutter zu werden. So. Erwartungen sind ja klar, wo die sich hinrichten. So. Oder kriegt man das unter einen Hut, Pflegeeltern zu sein und berufstätig zu sein? Und dann ist immer von Säuglingen und Kleinkindern die Rede und man kann fragen, ja, denken wir nur an Säuglinge und Kleinkinder, wenn wir von Pflegekindern reden, so, oder denken wir auch an ältere Kinder und Jugendliche, so, die in eine Pflegefamilie auch neu kommen. Und wenn Sie sich die Statistik angucken, sehen Sie, da gibt's einen höheren Teil auch an über 6-Jährigen, die in eine Pflegefamilie neu kommen. Das ist nicht eine krasse Ausnahme. Also welche Formen von Familien sind zulässig, sind wünschenswert? Gleichgeschlechtliche Paare, Familien mit Migrationsgeschichte, mit unterschiedlichen religiösen Orientierungen. Wollen wir die haben? Suchen wir die? Fördern wir das? Oder sagen wir, ja, passiert manchmal, okay, können auch mitspielen, wenn sie kommen, so, aber dem müssen wir erstmal die Regeln erklären, wie das Spiel läuft. Wie groß ist das Spektrum an familialen Lebensformen, die wir zulassen wollen, die wir suchen? Kommen wir da hinterher? Das wäre die Frage. Ich will jetzt keine dummen Scherze machen über merkwürdige Männer in Wohnwagen, so, dass das auch Grenzen hat, sozusagen. Und dass die Eignungsprüfung, sind das geeignete Menschen, die sich auf das Leben mit einem Kind einlassen können, so. Und wo das Kind ein Anregungs- und Lebensfeld findet, wo es sich gut entwickeln kann, dass wir die bei allen familialen Lebensformen uns genauer angucken müssen, das ist vollkommen klar. Aber dass wir nicht so ein Muster haben, so dieser Art von Familien, die kommen a priori nicht in Frage, das wäre dann der weite oder der enge Blick. Übrigens auch eine der wichtigen Ursachen, warum es in manchen Kommunen gelingt, einen hohen Teil der Kinder in Pflegefamilien unterzubringen und in anderen sozialstrukturell vergleichbaren Kommunen einen sehr niedrigen Teil gibt. Wie weit ist das Spektrum an möglichen Familienformen, die dort wertgeschätzt und gesucht und unterstützt werden? Weitere Dimension der Vielfalt ist, welche Konzepte haben die Menschen, die Erwachsenen, die mit den Kindern zusammenleben? Haben die ein sehr rigides, striktes Pflegeelternkonzept? Gibt es auch welche, die in der britischen Literatur heißt es eher so Carer-Role-Identity-Konzept haben, also so eher sozusagen, die damit leben können, ich lebe mit einem Kind eine Zeit lang oder auch mit dem Jugendlichen eine Zeit lang zusammen und wir wollen eine gute Zeit hier miteinander verbringen und der soll sich gut bei uns entwickeln können. So, und dann zieht er wieder aus und lebt an einer anderen Stelle, in einer Jugendwohngemeinschaft vielleicht als junger Erwachsener, vielleicht auch in der Rückkehr nach Hause, nicht als große Katastrophe, die wir nicht geplant haben, sondern das passt richtig gut so. Wir sind Bezugspersonen, wichtige Menschen auf Zeit, aber nicht durch den ganzen Lebensweg immer von der Aufnahme bis zur Volljährigkeit. Können gerade zur Kenntnis nehmen, dass man das sehr sorgfältig statistisch untersucht hat. Die auf lange Sicht angelegte Pflegeverhältnisse, da erreichen weniger als 50% mit dem Kind des Volljährigkeitsalters. Aber immerhin etwas über 40% erreichen das. Das ist ein besonderes Merkmal der Pflegekinderhilfe, dass da lange Linien entstehen können. Aber dass man sagen kann, die entstehen automatisch oder zwangsläufig oder das ist das zentrale Qualitätsmerkmal, da wird man sagen, nee, sind die anderen 56% alle irgendwie gescheitert? Da sind schon ungeplante Dinge aufgetreten unterwegs, aber gescheitert sind die sehr häufig nicht. Und die Kinder haben wir in einer großen Vielfalt. Ich habe gelernt, wenn Sätze anfangen, die Pflegekinder, und dann kommen allgemeingültige Aussagen, weiß man schon, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine falsche Aussage kommt, ist ziemlich hoch. Sehr individuelle Menschen. Mit sehr individuellen Lebenserfahrungen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie sie ihr Leben führen wollen und sowas. Und nicht eine homogene Gruppe, alle mit den gleichen Merkmalen so. Und wenn man hinter diesen ganzen kollektiven Zuschreibungen auf traumatisiert oder whatever, wenn man da gar nicht mehr sehen kann, dass das individuelle Menschen sind, also dann ist dieses Rumfuchteln mit psychiatrischen Diagnosen und ähnlichem richtig ein Flurschaden auslösender Vorgang, so, wenn man die Individuen gar nicht dahinter sieht. hinter dem FAS gar nicht mehr das Kind in schwieriger Situation sieht, sondern nur noch seine Verortung in einer bestimmten Diagnose macht und so weiter. Und jetzt könnten und möchte ich anregen, erste Zwischenrufe von Menschen, die in einer Pflegefamilie gelebt haben oder leben. Und weil, das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, den ich vielleicht schon vorwegnehmen sollte, wenn die Maßnahme zu Ende ist, ist ja die Beziehung in der Pflegefamilie nicht automatisch zu Ende. Da ist ja die Logik der Organisation, die Hilfe zur Erziehung ist zu Ende, ab jetzt ist es eure Privatsache. Und die biografisches Erleben der Menschen, die sagen, na ja, also was bleibt mir denn da jetzt? Oder du bleibst doch unser Kind aus der Perspektive der Pflegeeltern. Da prallen dann sehr, sehr unterschiedliche Logiken zusammen. Und für die betroffenen Menschen ist ihre biografische Logik die wesentlich wichtigere. So. Wo sind Sie denn, die Experten? Ja, da. Wunderbar.
Ich bin 21 Jahre alt. Und habe nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und befinde mich zurzeit in einer Ausbildung zur Erzieherin. Ich habe bis zu meinem 9. Lebensjahr in meiner leiblichen Familie gelebt und bin dann gemeinsam mit meinem Bruder für 2 Jahre ins Kinderheim gegangen. Und mit 11 Jahren bin ich dann in meine Pflegefamilie gekommen. Und obwohl ich schon 11 Jahre alt war, oder erst, wie man es sehen will, bin ich halt trotzdem bis heute noch sehr froh und sehr glücklich, Teil dieser Familie und meiner Familie zu sein. Ich mache auch persönlich nicht so den Unterschied zwischen Pflegefamilie und normaler Familie, sondern ja, es ist einfach meine.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Vor ungefähr 17 Jahren hat eine neue Ära begonnen und diese Ära hat eben ausgemacht, dass auch Geschwisterkinder zusammen in eine Familie kommen können. Und das war für mich ein sehr wichtiger Teil, denn meine Schwester ist zwar heute hier nicht anwesend, da sie arbeiten muss, aber im Beutel hatte sie doch immer einen Platz neben mir. Und das bedeutet, dass diese auch viel wärmer und geborgener für mich war. Und somit würde ich sagen, dass es einen großen Teil ausmacht. Danke.
Wir haben formuliert, es begann eine neue Ära. Manchenorts ja, manchenorts gibt es noch heute die grundlegende ideologische Position, bringt Geschwister immer getrennt unter. Die Integration in die Pflegefamilie läuft glatter, wenn sie voneinander getrennt werden. Und wenn ihr sie gemeinsam unterbringt, dann rekonstruieren sie ihr pathologisches Familiensystem, das sie aus der Herkunftsfamilie kennen, auch wieder in der Pflegefamilie. Und das ist eine der Ideologien, die richtig vermeidbare Not ausgelöst hat. Und wo man sagen kann, es ist ein Riesenfortschritt, wenn eine neue Ära angebrochen ist, die auch da den Kindern genauer zuhört. Nicht damit ein Missverständnis entsteht, es geht nicht darum, eine Bauernregel durch die nächste Bauernregel abzulösen, immer gemeinsam, sondern es kann für ein Kind auch kein sicherer Ort sein, wenn es zusammen mit seinem Geschwisterkind dort lebt. So. Sondern im Einzelfall sich das anzugucken. Und da allerdings schon grundsätzlich zunächst mal die Fragen von der Position herzustellen, gelingt uns das, die Kinder gemeinsam unterzubringen, gelingt es, eine gemeinsame Pflegefamilie zu finden? Und wenn wir sie nicht finden, wie können wir sicherstellen, dass die Kinder den Kontakt zu ihren Geschwistern halten können? UN-Kinderschutzkonvention führen alle im Mund, inflationär. Und wenn man dann sagt, ja, guck mal genau hin, da stehen unpraktische Dinge drin, nämlich das Kind, die staatliche Gewalt hat dafür zu sorgen, dass die Kinder ihre wichtigen Beziehungen aufrechterhalten können. Und wenn das die Beziehungen zu den Geschwistern sind, dann gilt das. Und dann kann man nicht sagen, Moment mal, die wollen wir jetzt erstmal zensieren und wir entscheiden für dich, was die gute Beziehung ist oder was nicht ist. Und natürlich kann man im Einzelfall Sorgen haben und muss diesen Sorgen dann auch gegebenenfalls folgen. 2 Beispiele, Abitur, Studium, weitere Ausbildung. Auch eine interessante Facette in Bezug auf Pflegefamilie, nicht? Gelingt es, das Schicksal der Eltern von dem Schicksal der Kinder, also das Schicksal der Kinder von dem ihrer Eltern zu entkoppeln, ohne dass man Kinder und Eltern voneinander entkoppeln will oder entfremden muss. Das ist nämlich nicht der Preis dafür. Und das ist ja etwas, was uns in unserer Gesellschaft weit über die Pflegekinderhilfe hinaus beschäftigt, nämlich die Frage, wie kriegen wir das besser hin, als wir das bisher hinkriegen, dass in unserer Gesellschaft die Platzierung der nächsten Generation häufig im gleichen Sektor der Gesellschaft ist, in dem die Elterngeneration und die Großelterngeneration auch platziert war. Das müsste in einer demokratischen Gesellschaft, die ihren Mitgliedern sozusagen alle gute Entwicklungschancen anbieten will, ist das ein kritischer Befund, den wir haben. Und da versuchen wir mit viel Vorschule, Erziehungs- und Ganztagsschule und so versuchen wir diese feste Kopplung ein bisschen weicher zu machen und aufzulösen. Und Pflegefamilien sind eine besondere Chance. Dass Kinder die Erfahrung machen, dass sie in einen Raum kommen, in dem ihre Bildungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen in anderer Weise unterstützt werden können, als das vorher der Fall war. Sie auf Menschen treffen, die den Kopf frei haben, ihre Bildungsverläufe so mitzugehen und zu begleiten. Auch das darf man sich nicht nur idyllisch vorstellen. Da gibt es auch manchmal viel Druck und viele Enttäuschungen und so auf Seiten der Pflegeeltern. Aber grundsätzlich gibt es da auch die Chance, eben in dieser Weise Schicksale zu entkoppeln. Zweites Thema. Wie soll die Aufgabenverteilung zwischen Pflegeeltern und sozialen Diensten sein? Sind Pflegefamilien die Subunternehmer des Jugendamtes? Ihr erfüllt einen Auftrag in unserem Namen. Fachleute kennen dieses sozialrechtliche Dreiecksverhältnis sozusagen. Ihr seid diejenigen, die diesen Auftrag der Betreuung des Kindes erfüllt unter unserer Regie. Ihr kriegt dafür Geld. Okay, jetzt nicht so sehr viel, aber ihr kriegt dafür Geld. Und deswegen müsst ihr das tun, was wir uns vorstellen. Die Regie liegt bei den Fachleuten des Amtes. Und dann redet man feierlich auf der einen Seite über Familie und Normalität in Familie und so etwas. Und dann versucht man, die Familie zu behandeln wie eine Organisation. Sagt, wir machen Hilfeplanung und die müsst ihr umsetzen und das müsst ihr legitimieren. Und wenn ihr fertig seid, weil das Kind 18 ist oder weil die Ziele erreicht worden sind, dann müsst ihr auch aufhören. Die Pflegeeltern müssen nicht Professionelle werden, sondern die sind die Experten und Expertin für ihr Pflegekind. Und als solche ernst zu nehmen. Keiner hat so viel alltägliche Kommunikation mit diesem Kind wie die Pflegeeltern. Keiner beobachtet das Kind in so vielen Situationen. Kaum einer ist auch so hineinverwoben in die Beziehungen, die dort eine Rolle spielen. So, das hat auch eine andere Seite noch. Aber insofern sind die Pflegeeltern übrigens auch die Bereitschaftspflegeeltern. So, was wir da an Wissen haben häufig bei den Bereitschaftspflegeeltern und wie wenig uns das gelingt, das in die offiziellen Entscheidungsverläufe im Jugendamt und in familiengerichtlichen und gutachterlichen Stellungnahmen sozusagen einzubeziehen, obwohl die Bereitschaftspflegeeltern häufig über einen Fundus an Beobachtungen zu Besuchskontakten, zu Begrüßungssituationen, zu den Nachwirkungen, die die Besuchskontakte haben und sowas hätten, und man mit ihnen um richtige Deutungen dieser Beobachtungen ringen kann und sie als Experten dieses Kindes ansehen könnte und nutzen könnte. So. Das wäre das Verständnis. Und nicht wir sind die Fachleute. Wir haben die Studienabschlüsse und ihr seid die blutigen Laien. Großes Herz, aber sonst nicht so viel. Und damit das ganze Wissen, auch diese Andersartigkeit des Wissens, nicht richtig wertzuschätzen. Und jetzt könnten die Pflegemütter sagen, wie sie die Sache sehen.
Guten Tag, ich bin Mutter von zwei Töchtern. Unsere ältere Tochter ist 22 Jahre alt, sie studiert und sie hat vermutlich einen durchschnittlichen IQ. Das wissen wir nicht und das müssen wir auch nicht wissen. Unsere jüngere Tochter, die ist 17, sie ist unser Pflegekind. Da müssen wir ziemlich genau wissen, wie der IQ ist, der aktuelle IQ, weil sie möchte gerne in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Wir und andere Experten finden das auch ganz gut, dass sie das tut. Da wird sie sehr wahrscheinlich am besten gefördert. Aber das muss immer wieder überprüft werden. Ja, und der Übergang Schule, Beruf macht es ihr echt schwer. Die ist angestrengt, wissen alle Pflegeeltern, dass so ungeklärte Situationen immer echt eine Herausforderung für die Familie und fürs Kind sind und für alle Familienmitglieder. Das beeinflusst uns und macht das Leben schwer. Und es braucht ganz viel Zeit und Energie, dass da in so fragilen Situationen ein gutes Familienleben gelingt. Aber es braucht auch ganz, ganz viel Zeit und Energie, mit verschiedenen Institutionen zusammenzuarbeiten, irgendwie diese Institutionen herauszufinden, wer ist denn zuständig, wer ist da der Ansprechpartner. Und dann braucht es auch noch viel Zeit, den dann auch noch zu erreichen. Und wenn wir das alleine tun müssten, ohne den VSE an unserer Seite, ohne unseren nimmermüden Vormund die Lehrer, die engagiert sind, dann könnten wir aufgeben. Dann bliebe für unsere Töchter nicht mehr so viel Zeit, wie nötig ist, dass man die Arbeit, die wir tun, gut tun kann. Und es liegt nicht an den einzelnen Personen in den Institutionen, mit denen wir arbeiten. Es liegt an dieser unabgesprochenen Situation. Niemand weiß oft recht, wer ist zuständig, wer bezahlt was. Und das ist ganz, ganz häufig die Ursache, dass es schwer läuft, dass so Kosten hin- und Herschiebeaktionen stattfinden. Und das behindert unser Leben ganz, ganz erheblich.
Die gemeinsame Arbeit mit unseren Kindern ist unser Lebensinhalt. Wir können uns nichts anderes vorstellen. Es war die beste Idee, es zu tun, als wir im Jahr 2003 die Annonce des VSE in der WN, als diese Annonce uns ansprach, wollen sie ihr Leben auf den Kopf stellen. Die langjährige Zusammenarbeit, vor allem die Beratung und Unterstützung, hat uns sehr bereichert. Es gibt uns nach wie vor ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, es ist egal, ob ich meine Beraterin, in diesem Fall Frau Franzke, morgens um 7 oder abends um 20 Uhr kontaktieren kann oder sie alle 4 Wochen zu uns kommt und wir alle Fragen und Probleme wälzen können. Wir möchten auf diese hohe fachliche Unterstützung auf keinen Fall verzichten. Und dennoch möchte ich abschließend sagen, dass es nicht okay ist, dass bei gleicher Arbeit wir und auch andere Pflegeeltern, die tagtäglich eine gute Arbeit leisten, finanziell so ungleich behandelt werden. Personen mit pädagogischer Ausbildung werden finanziell besser dargestellt als Personen ohne pädagogische Ausbildung. Ich bitte die Verantwortlichen, diese Ungerechtigkeit noch einmal zu überdenken und vor allem zu handeln und schnellstens eine finanzielle Anpassung vorzunehmen. Ich danke Ihnen für Ihr Gehör und gratuliere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VSE noch einmal ganz herzlich und macht weiter so, ihr macht einen ganz tollen Job. Danke.
Ja, da haben Sie uns noch ein Ei ins Nest gelegt, ne? Also zu der Frage, wie wollen wir es mit der Bezahlung halten? So, das ist, Sie haben jetzt abgehoben auf die Ungleichbehandlung, die sich in der Ungleichbezahlung ausdrückt. Das ist ja eine sehr grundlegende Frage so, wie weit sollen Pflegeeltern für ihre Tätigkeit sozusagen ein Äquivalent zu einer Berufstätigkeit bezahlt bekommen? Und das, wenn man sich das anguckt in unterschiedlichen Ländern, sehen die Antworten sehr unterschiedlich darauf aus. Und das zu diskutieren und sich mal genauer anzugucken, was sind die Wirkungen und was sind die Nebenwirkungen von solchen Finanzierungsregelungen, kommt man in ein relativ unübersichtliches Feld. Ihr Votum war völlig klar, macht das nicht, wir empfinden das als Ungerechtigkeit und guckt euch das kritisch an, ob ihr das nicht ändern wollt. So. Der Punkt, den Sie angesprochen haben, so das Kind, hat irgendwie eine Behinderung. Und da hat man so den Eindruck gehabt, damit kommen wir ganz gut klar. Die richtigen Handicaps in der Behinderung sind die, wenn wir behindert werden von Organisationen von außerhalb. So, das ist das, was uns das Leben manchmal schwer machen kann. So. Und alles, was wir über Pflegefamilien wissen, die Kinder mit Behinderungen, auch teilweise mit sehr schweren Behinderungen aufnehmen, ist genau das, dass sie das immer wieder gesagt haben. Mit den Kindern, das ist für uns ein sinnvolles, erfüllendes Leben. So anstrengend das in mancher Hinsicht auch sein kann. So. Aber 1000 Ansprechpartner in Organisationen zu haben, die sich den Ball und die Zuständigkeiten gegenseitig zuschieben und wo wir von Pontius zu Pilatus geschickt werden mit unseren Anträgen und mit der Frage, wer ist für diese Finanzierung und wer ist dafür zuständig und so. Das ist das, was das Leben schwer macht. Und viele der Pflegeeltern haben in den Untersuchungen gesagt, deswegen brauchen wir auch den Träger, der uns dafür begleitet. So. Nicht, dass wir da ständig die besten Ratschläge bekommen, wie wir damit das mit dem Kind machen können, sondern in diesen Kontakten zu Organisationen in hocharbeitsteiligen Systemen, um sich da einigermaßen dann zurechtzufinden und nicht zu viel Energie, das fand ich auch sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, nicht da zu viel Energie zu verlieren, die uns dann in dem alltäglichen Leben mit unseren Pflegekindern fehlen würde, so. Und die Frage, ob man die Tätigkeit von Pflegeeltern oder von manchen Pflegeeltern auch zum Beruf machen sollte. Frankreich ist die zum Beispiel klipp und klar positiv beantwortet. Die sagen, Pflegeeltern sein ist ein Beruf. Eine handfeste Bezahlung und sowas, sozialversicherungspflichtige Tätigkeit und ähnliches. Das hat nicht nur positive Nebenwirkungen, so. Aber die Überlegung bei uns spricht manches dafür, vielleicht in der Bereitschaftspflege auch so einen Teil zu haben, wo man sagt, spricht da nicht einiges dafür, das könnte man auch zu einer Form von beruflicher Tätigkeit ausbauen, so. Mit Abschlüssen, mit spezifischen Ausbildungen, mit einer Bezahlung als Berufstätigkeit. Ich glaube, dass viel verloren gehen würde, wenn wir das flächendeckend für alle Pflegefamilien machen würden. So, aber die Frage, wie wollen wir das halten und wie sieht's da mit der Vielfalt aus, die ist jedenfalls völlig zurechtgestellt. Drittes Thema, die Elternfrage. Ich habe das vorhin in der Einführung schon so ein bisschen genannt als eine Frage, wie gehen wir mit den Eltern um und welche Bedeutung haben die Eltern für uns als Pflegeeltern, für uns als soziale Dienste und welche Bedeutung haben sie für die Kinder auf Dauer in ihrem Leben? Und ich hatte schon gesagt, es ist eine große Lebenslüge, wenn man sagt, wenn die Kinder gut beheimatet und beeltert werden in der Pflegefamilie, dann spielen die Eltern keine Rolle mehr. Kein Mensch fragt danach, keiner denkt darüber nach von den Kindern. Meine Dissertation, die vor 2 Jahren ungefähr hier an der Uni Münster entstanden ist, da hat die Autorin Menschen interviewt, die als Säuglinge adoptiert worden sind, aus dem Krankenhaus heraus als Säuglinge adoptiert worden sind. Und die hat sie mit 55, 60, 65 Jahre alt waren, die hat sie die interviewt über ihre gesamte Lebensgeschichte. Und da sehen Sie, wie immer mal wieder in deren Leben die Frage nach den leiblichen Eltern, nach dem Erbe im genetischen Sinne, nach der Frage, habe ich Geschwister, würde ich die erkennen, wer weiß was über die, lebt meine Mutter noch, stimmt das, was ich über meinen Vater, also biologischen Vater gehört habe und so, dass diese Fragen im Leben der Erwachsenen immer mal wieder aufgetaucht sind. Zugleich wurde deutlich, dass die Eltern, also die Adoptiveltern, die mit Abstand wichtigsten Menschen waren. Das ist nicht eine totale Relativierung der Bedeutung. So. Aber es wurde eben auch deutlich, dass das Thema immer wieder auftreten konnte und es zeigte sich übrigens insbesondere in Krisen des Lebens wieder aufgetaucht ist. Und das ist für mich eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür. So machen, lassen Sie uns nicht vormachen, die Frage nach den Eltern spielt dann keine Rolle, wenn es dem Kind in der Pflegefamilie gut geht. Ich weiß sehr wohl, die Besuchskontakte können belastend und anstrengend sein. Dieses Rumgeeiere über die klare Perspektive, kann es jederzeit passieren, dass das ältere Kind oder auch der Jugendliche gegen seinen Willen wieder aus der Pflegefamilie rausgerissen wird. Da haben Sie völlig richtig darauf hingewiesen. Da gibt's intensive Bemühungen, von denen ich dachte, die gehen noch durch in der letzten Legislaturperiode, die Dauerpflege da rechtlich besser abzusichern. So, das ist wieder Programmpunkt. Das wird gerade wieder versucht. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. So, das ist eine wichtige Baustelle. So. Aber je wohlwollender Sie als Pflegeeltern über die Eltern reden und denken und fühlen können, desto größer ist die Chance, dass das Kind seine Herkunft nicht als eine Gefahr und ein Handicap ansehen muss, sondern dass es diese Erfahrung integrieren kann mit seiner Normalität in der Pflegefamilie und sagen, für mich sind das meine Eltern, die Pflegeeltern, was ja viele Pflegekinder, die dort schon lange leben, sagen. Und die manchmal heikle Frage, was habe ich von meinen Eltern geerbt, dann nicht außen vor bleibt. Ich will Ihnen ein kurzes Beispiel beschreiben. Eine junge Frau, die wir interviewt haben, hat das so beschrieben, dass sie gesagt hat, an meinem 18. Geburtstag habe ich das erste Mal richtig verstanden. Ich habe jahrelang keinen Kontakt zu meiner Mutter gehabt. Ich hatte einen Hass auf meine Mutter, weil die mich damals weggegeben hat. Und an meinem 18. Geburtstag habe ich plötzlich gedacht, ja Mensch, meine Mutter war 17, als sie mich gekriegt hat. Die hatte keinerlei Unterstützung in ihrer Familie. Mein Vater, habe ich gehört, hatte sich schon längst aus dem Staub gemacht. Dass die mich nicht behalten hat, das war ja klar. Wenn ich heute, sagt sie, ist ihr an ihrem 18. Geburtstag klar geworden, wenn ich heute ein Kind kriegen würde, könnte ich das auch nicht gut versorgen. Und da kam so ganz selbstbewusst, passiert mir nicht, pass ich auf, achte ich drauf, ich will später mal Kinder haben, aber jetzt passt es noch nicht. Aber das Bild ihrer Mutter wurde umdefiniert in dieser Situation. Das war nicht mehr die Rabenmutter, die sie damals verraten hat, mit der kritischen Frage an sie, habe ich dieses Verrätergen auch geerbt? Sondern das war eine sehr junge Mutter und Frau in einer schwierigen Lebenssituation, die im Stich gelassen wurde und alleine dastand. Und sie war nicht mehr die Tochter einer Rabenmutter, sondern die Tochter einer Mutter, die in einer schwierigen Situation diese Situation so bewältigt hat, indem sie hingenommen hat, so muss man es ja wohl sagen, dass ihre sehr junge Tochter damals früh in eine Pflegefamilie kommen konnte. Und den Eltern zuzuhören, das haben wir ja in einigen Forschungsprojekten gemacht und andere auch. Wenn man sich darauf einlässt, dann sind die aus der Hüfte geschossenen Vorwürfe und Verurteilungen und Ablehnungen, die bleiben einem oft richtig im Halse stecken, finde ich so. Dann sieht man die tragische Seite, die sich da abbildet, so. Dann kann der Einfluss auf die Kinder immer noch schwierig und anstrengend sein in mancher Hinsicht. Also das löst sich nicht alles auf. So. Aber so diese ganz schnellen Verurteilungen, die fallen einem dann schwerer und dadurch entstehen neue Kommunikationsmöglichkeiten mit den Eltern. Und die Eltern, die versöhnt werden können mit der Unterbringung ihres Kindes in der Pflegefamilie, die sagen können, für mich war das bitter und für mich ist es bitter. Aber ich weiß, dass das für mein Kind jetzt eine richtig gute Situation ist. Das, finde ich, sind oft eindrucksvolle Menschen, die ihre Interessen zurückstellen und nicht in das Gezerre wie im kaukasischen Kreidekreis um die Kinder einsteigen, sondern versuchen, da ein Stück weit ihr Leben so zu gestalten mit diesem Schmerz und mit diesem Verlust und auch mit diesem Scheitern, das sie manchmal erlebt haben in Bezug auf ihr eigenes Kind oder dieses Kind. Gibt es da Eltern, die uns ihre Sichtweise und ihre Position kurz benennen wollen? So?
Ich Hallo. Hoffe, man kann mich hören. Ich habe die Pflegefamilie selbst ausgesucht. Bin nach 5 Jahren immer noch fasziniert, was für wunderbare Menschen das sind. Bin total begeistert von der Begleitung von Herrn Baum, die ich seit Jahren miterleben darf. Ich bin immer auf dem neuesten Stand. Ich habe das Sorgerecht meiner Tochter. Das heißt, ich entscheide immer noch ein paar Dinge, die im Leben meiner Tochter passieren. Ich bin immer noch ein wichtiger Teil im Leben meiner Tochter, auch wenn es ein kleines Puzzleteil ist. Und ich bin einfach sehr dankbar für jedes Pflegeelternteil, was sich dieses Puzzlestück annimmt und uns Eltern noch teilhaben lässt am Leben unserer Kinder.
Meine Tochter lebt seit 5 Jahren auch in einer Pflegefamilie. Ich habe noch 2 weitere Kinder, die in Pflegeverhältnissen leben. Und ich finde, wenn wir als leibliche Eltern öfters mal gefragt werden, wie es uns denn bei der Situation geht und uns jemand zur Seite steht, ist das was ganz Besonderes, weil oft ist es, die Kinder gehen in Pflegefamilien und die Eltern werden einfach vergessen. Und das ist bei mir aber zum Glück nicht so. Ich muss sagen, mit dem ganzen Pflegefamilien und den Verein, ich sag immer, wir sind wie eine große Patchwork-Familie und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich trotz, dass meine Kinder nicht bei mir sind, immer Teil an dem Leben meiner Kinder haben kann und zusehen kann, wie sie groß werden. Danke.
Wie schwierig ist das, anderen zu erklären, dass sie damit einverstanden sind, dass ihr Kind jetzt in der Pflegefamilie lebt und dass es ihm dort gut geht? So, wie machen sie das?
Also, als ich damals die Entscheidung getroffen habe, habe ich ganz alleine da gestanden. Meine komplette Familie hat sich gegen mich gewendet, weil die das einfach nicht verstehen konnten, wie ich sowas als Mutter überhaupt entscheiden kann. Ich weiß aber für mich, dass ich die richtige Entscheidung nicht für mich, sondern für meine Kinder getroffen habe, weil ich damals einfach eingesehen habe, dass ich für die Sachen, die ich mir für meine Kinder und ihre Zukunft wünsche, einfach nicht in der Lage bin, ihnen das mit auf den Weg zu geben und dass es besser ist, wenn sie bei Leuten, bei Fachkräften groß werden und ich aber trotzdem daran teilhaben darf.
Ja, wie geht Ihnen das?
Also früher hat mich das noch sehr interessiert, was andere Menschen über mich denken. Heute interessiert es mich überhaupt nicht mehr, weil als Mutter oder auch als Vater hat man Verantwortung. Und ich finde, das habe ich auch oft von Frau Kranz, die übrigens da hinten sitzt, oft gehört habe, bedeutet Verantwortung auch Entscheidungen zu treffen, die einem vielleicht selber das Herz zerreißen. Aber dennoch finde ich als Mutter und leiblicher Vater, wir haben ja immer noch Verantwortung. Es ist ja nicht so, nur weil mein Kind nicht bei mir lebt, dass ich nichts mehr mitbekomme, sondern ganz im Gegenteil. Ich treffe Entscheidungen, die vielleicht meine Kinder so gar nicht mitbekommen, ich die aber mit Herrn Baum bespreche oder mit Frau Kranz oder mit anderen Intuitionen. Und bin immer noch für meine Kinder da. Also meine Verantwortung gebe ich ja nicht ab. Und deswegen ist es mir auch total egal, was andere denken. Weil ich bin immer noch Mutter und ich liebe meine Kinder und deswegen ist es mir egal.
Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir in unserer Gesellschaft noch eine Riesenaufgabe vor uns, dafür zu werben, dass es eine Form verantworteter Elternschaft sein kann, zu sagen, mein Kind lebt jetzt nicht bei mir und wächst nicht bei mir auf. Das heißt nicht, ich habe es weggeschmissen und weggegeben, so, sondern das ist eine Art Verantwortung für das Kind zu tragen. Ich möchte weiterhin eine Rolle spielen und ich bringe ein Opfer für mein Kind, wenn ich das in dieser Weise mache. Dass wir das als eine moralisch hochwertige Entscheidung von Müttern und Vätern in schwierigen Lebenssituationen akzeptieren. Ja, so. Ich glaube, da sind wir noch am weitesten von entfernt. So. Vierter Punkt und damit vorletzter. Uns sollte die Frage beschäftigen und uns wird in der Zukunft die Frage beschäftigen, wie sieht es mit der Stabilität in Pflegeverhältnissen aus? So. Wir haben relativ hohe Abbruchquoten in Pflegefamilien, wenn die Pflegekinder ins Jugendalter kommen. Die statistischen Untersuchungen aus Deutschland zeigen das, aus anderen Ländern auch. Wir haben das für Großbritannien und für Die Schweiz untersucht in einer großen vergleichenden internationalen Studie und haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, woher kommt das, dass doch ein wichtiger Teil, nicht die Mehrzahl, aber ein wichtiger Teil der Pflegeverhältnisse vorher auseinandergeht. Was in der Regel von den Pflegeeltern und von den Kindern und von anderen Beteiligten, manchmal auch der sozialen Dienste, aber es geht insbesondere um die Pflegeeltern und um die Kinder, häufig als sehr bitterer Prozess erlebt wird. Das heißt international Breakdown. Ich finde, das ist ein ganz, ganz guter Begriff. Wenn das zusammenbricht, so, wenn das nicht ein organisierter und organischer Wechsel in einen anderen Bereich ist, sondern wenn man so den Eindruck hat, wir haben das nicht mehr geschafft und das Pflegekind, das jugendliche Pflegekind, das Gefühl hat so, ich bin da rausgeflogen oder die wollten mich nicht mehr oder ich habe plötzlich gemerkt, von Anfang an hat das nicht gestimmt mit denen, so plötzlich waren nur noch die und die Konflikte da, plötzlich ging es nur noch ums Geld oder um ähnliche Sachen. Und die Pflegeeltern auch häufig, die sagen, wir haben lange Zeiten unseres Pflegeelternlebens mit diesem Kind das Gefühl gehabt, es geht gut und wir sind gut vorangekommen. Und jetzt erleben wir, dass das Kind plötzlich wieder Kontakt zu seiner Herkunftsfamilie aufnimmt, dass es schlecht redet über uns in anderen an anderen Orten, so, dass wir den Eindruck hat, jetzt bricht doch das durch, was aus der Herkunftsfamilie kommt. Und unser Einfluss war doch nur sehr bescheiden und sehr begrenzt wirksam dann. Also diese Trauer, diese Zusammenbruch der Sinnkonstruktion von Pflegeeltern nennen wir das also, wo sie so das Gefühl hat, es war sinnlos, auch die ganzen Krisen durchzustehen oder sowas. Jetzt geht es doch im Konflikt auseinander. Und ein Punkt dabei ist, den möchte ich kurz andeuten, das wird in verschiedenen Veröffentlichungen in den nächsten Jahren, auch Fortbildungsveranstaltungen eine große Rolle spielen, werden wir das genauer erklären, dass wir festgestellt haben, dass das Matching-Konzept häufig falsch ist, das praktiziert wird, also unterkomplex ist, zu einfach ist. Nämlich so Schlüssel und Schloss, Pott und Deckel, hieß es heute Morgen auch schon mal. So ist eine verführerische Vorstellung. Kind und Pflegefamilie muss zusammenpassen. Das stimmt auch, das muss zusammenpassen. Nicht nur grob zusammengeschustert werden am Anfang, sondern man sollte gucken, was sind die Erwartungen und Vorstellungen, die die Pflegeeltern haben, was sind die Wünsche, auch die tieferen Wünsche, die das Pflegekind hat, welche Erfahrungen dürfen auf keinen Fall wieder aufgegriffen werden an dem neuen Lebensort. So, das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Auch welche Pflegefamilie kann durch die Eltern eher mitgetragen werden als welche andere Pflegefamilie? Da spielt zum Beispiel die Migrationsfrage oder die Frage religiöser Erziehung auch eine wichtige Rolle, so wenn Eltern das Gefühl haben, mein Kind wird nicht nur von mir als Mensch vielleicht entfremdet, sondern auch von unserer Religion und in einer ganz anderen Weise erzogen. Das ist häufig etwas, was das ganze Pflegeverhältnis von Seiten der Eltern überschatten kann. Also diese Passungsprüfung am Anfang zu machen und es nicht grob zusammenzuschustern, sondern sich genauer anzugucken, dafür spricht alles, das zu machen. Aber es ist falsch zu sagen, wenn wir die Passung gut hingekriegt haben, dann hält das. Dann wünschen wir euch viel Glück auf dem weiteren Weg als sozialer Dienst. Weil wir haben die Passung gut hergestellt, wir haben euch gut ausgesucht füreinander. Wunderbar. Und was passiert jetzt? Das Kind entwickelt sich weiter. Im Leben der Pflegeeltern passieren unvorhersehbare Dinge und Entwicklungen. Im Umfeld der Pflegefamilie passieren ungeplante und unvorhersehbare Entwicklungen. Wir waren bei der Breakdown-Untersuchung überrascht, wie häufig der Wechsel in einem Dienst, der die Kinder begleitet hat, ein Auslöser war, in dem sich plötzlich Desintegrationsprozesse beschleunigt hatten. So, man sagt, das hat doch mit der Beziehung zwischen Pflegekind und Pflegeeltern gar nichts zu tun. Nee, hat es auch nicht. Aber wenn die Pflegeeltern plötzlich das Gefühl hat, jetzt hört die Frau Meier auf und mit der galten die ganzen Absprachen und die kannte uns und die wusste, wie das zu verstehen ist und jetzt kommt da plötzlich eine ganz fremde Person, auf dem Höhepunkt einer Krise wird eine andere Person zuständig, die kennen wir gar nicht, die kennen uns gar nicht oder sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem die Puste ausgeht in der Bewältigung dieses Konfliktes, sehr viel höher, als wenn man weiß, diese Krise stehen wir mit der vertrauten Person durch. Und die überfordert uns nicht, die weiß, wo unsere Grenzen liegen. Die können auch weiche Übergänge unseres Kindes zum Beispiel in andere Betreuungssettings begleiten, ohne dass der Kontakt abbrechen muss und ähnliches. Nichts bleibt konstant über die ganze Zeit, sondern Menschen entwickeln sich. Es passieren Krankheiten, die Beziehung der Pflegeeltern untereinander kann sich verändern. Arbeitslosigkeit kann auftreten, andere Belastungen, die ihnen Sorge machen, die gar nichts unmittelbar mit dem Pflegekind zu tun haben, können auftreten. Und von daher die Vorstellung haben, wenn es am Anfang gepasst hat, passt es auch 15 Jahre später noch. Das ist eine falsche Leitorientierung. So. Sondern wir brauchen eine Orientierung, die sagt, es passt am Anfang, wenn es gut gemacht ist. Und jetzt entwickelt sich das und das müssen wir im Auge behalten. Und die Pflegeeltern, die Eltern manchmal auch als Akteure, die Pflegekinder und noch andere Familienmitglieder, die müssen das unterwegs immer neu ausbalancieren. Und das ist einer der zentralen Gründe aus meiner Sicht, warum es absolut unverantwortlich wäre, Pflegeverhältnisse einzurichten und zu betreiben, ohne die Pflegefamilien kontinuierlich zu betreuen. Und kontinuierlich heißt nicht als Feuerwehr in der Krisensituation sozusagen, wir basteln uns die Instrumente, wenn das Haus brennt erst, dann gucken wir mal, wo man einen Schlauch kaufen könnte oder sowas, sondern wir begleiten sie kontinuierlich, weil sie immer wieder neu austarieren müssen mit dem, was bei den Pflegeeltern passiert, was mit den leiblichen Kindern in der Pflegefamilie, also den Eltern, den Kindern der Pflegeeltern passiert und den Pflegekindern passiert. Das muss immer neu ausbalanciert werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Pflegeeltern es nicht alleine gebacken kriegen, weil sie nicht fähig genug sind oder weil sie nicht gut vorbereitet werden, sondern weil Prozesse und Entwicklungen im menschlichen Leben unvermeidbar stattfinden. Das ist anthropologische Konstant. So sind wir Menschen. Wir bleiben nie einfach so, wie wir gestern waren, auch heute und übermorgen sind wir nochmal anders. Also früher hat man manchmal geredet, geht immer zum Höheren, das Selbstbewusstsein haben wir jetzt nicht mehr. Aber dass wir uns verändern und dass Entwicklung ständig stattfinden, ist sehr deutlich. Und wenn der Dienst nicht am Ball bleibt und dann kommen so Erklärungen, plötzlich bricht die Pubertät aus und dadurch wird die Stabilität in Frage gestellt, dann ist das eine Lesart und ein Deutungsmuster, das gar keine Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Die Pubertät können wir nicht verhindern. So. Und ich spreche manchmal mit Eltern über die Schwierigkeiten mit ihren jugendlichen Kindern und die haben manche Erklärungen nicht, die Pflegeeltern haben. Und sie sagen, ja, hängt vielleicht doch mit dem Erbgut oder mit anderen frühkindlich negativen Erfahrungen oder pränatalen Benachteiligungen oder sowas zusammen. So. Die haben auch Konflikte. Und die Pflegekinder haben aber besondere Identitätsaufgaben in ihrer Jugendzeit auch, die Sache häufig besonders kritisch machen. Und wenn da das Grundverständnis ist, wir müssen es immer wieder unterwegs neu ausgleichen, haben wir neue Handlungsmöglichkeiten. Und jetzt sollen zu Wort kommen die anderen Kinder in der Pflegefamilie, die manchmal, ich habe meinen Jugendamtsleiter vorhin zitiert, als sonstige behandelt werden, und manchmal als wichtige kleine Pädagogen in den Blick genommen werden. Du hast das Wort.
Als ich 10 Jahre alt war, so alt wie er jetzt ist, erzählten unsere Eltern meiner Schwester und mir von der Idee, ein Kind aufzunehmen. Sie erklärten uns auch, warum es mit einem Pflegekind auch mal schwieriger werden könnte. Auch wenn zumindest ich mir darunter noch nicht so viel vorstellen konnte. Wir durften mitreden und mitentscheiden und haben uns letztendlich dafür entschieden. Dann haben wir uns als sozialpädagogische Lebensgemeinschaft beworben, um ein kleines Mädchen aufzunehmen. Doch es kam die Frage, ob wir auch einen Jungen aufnehmen könnten, denn ein 3-jähriger kleiner Junge suche ein neues Zuhause und würde bald ins Kinderheim kommen, wenn sich keine Familie für ihn fände. Auch bei dieser Entscheidung durften wir mitentscheiden. Und obwohl ich mir schon immer eine kleine Schwester gewünscht habe, entschied ich mich auch diesmal dafür. Zwei ganz schön große Entscheidungen für eine 10-Jährige. denke ich heute. Und zwei Entscheidungen, die mein ganzes Leben verändert haben. Nach einiger Zeit gab es die ersten Kontakte. Zuerst nur mit meinen Eltern und ihm. Von denen habe ich nur Fotos gesehen. Aber dann durften meine Schwester und ich ihn auch endlich treffen. Ich war aufgeregt, habe mich aber auch gefreut. Und es hat Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Aber es ist auch komisch, jemanden kennenzulernen, der auf einmal einfach dein Bruder sein soll. Es folgten weitere Treffen. Und erst als wir begannen, sein späteres Zimmer zu einzurichten, wurde mir wirklich bewusst, dass er wirklich bei uns einziehen wird. Und dann kam der Tag. Der Tag, ich kann mich noch genau daran erinnern, es war ein ganz normales Treffen, wie die anderen davor auch. Doch als es später wurde, fragte die Bereitschaftspflegemutter ihn, ob er nicht gerne bleiben würde. Ganz spontan. Einfach so. Die Bereitschaftspflegemutter holte seine Sachen, nachdem er sich dafür entschied. Und dann war sie auch schon weg. Ganz spontan, es war alles neu und ich wusste immer noch nicht, was ich fühlen sollte. Weil es vorher nur kurze Besuche waren, wusste ich nicht, wie es jetzt werden würde. Es fühlte sich so surreal an, als würde er jeden Moment wieder abgeholt werden. Aber es vergingen Tage und Wochen. Und als wir im Sommer 2012 das erste Mal zusammen in den Urlaub fuhren, war es für mich klar, dass er für immer in unserer Familie bleiben würde. Es war auch erleichternd, die Gewissheit zu haben, dass er wirklich für immer bei uns bleibt und nicht nur ein Besucher ist. Und von da an hatten wir ein neues Familienmitglied. Und seitdem gab es viele schöne Momente, voller Freude und Abenteuer. Aber es gab und gibt auch immer noch viele schwierige Situationen, voller Geschrei, Chaos und Durcheinander. Situationen, in denen ich mich fühle, als würde er unsere Familie kaputt machen. Uns auseinanderreißen, die Harmonie rauben, die wir sonst meist untereinander haben. Momente, in denen er mich verletzt, innerlich und äußerlich. Und dann frage ich mich, wie unsere Familie heute aussähe. Wo ich heute wäre, wenn er nicht bei uns wäre. Und ob die Entscheidung die richtige war. Dann war es gut, dass wir eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft sind, weil meine Mama so mehr Zeit für alle hat und ich nicht zu kurz komme. Aber ich hasse es, wenn andere versuchen, über mich und meine Situation zu urteilen, wie leicht oder wie schwer es ist, ein Pflegekind aufzunehmen. Sie wissen einfach nicht, was es bedeutet und wie anstrengend es auch mal sein kann. Denn es ist nicht immer einfach nur ein weiteres Geschwisterkind. Aber natürlich gibt es auch sehr viele schöne Momente, in denen einfach alles harmonisch ist. Abende auf dem Campingplatz, in denen wir beide die Gegend erkunden. Wochenenden auf Ausflügen mit der ganzen Familie oder auch einfach eine schöne Unterhaltung. Und auch wenn es immer wieder Höhen und Tiefen gibt, kann ich sagen, dass die Entscheidung die richtige war. Und auch wenn er manchmal anstrengender ist als viele andere Kinder, ist er trotzdem ein liebenswürdiger kleiner Junge und ist und bleibt mein Bruder. Danke.
Es ist wirklich nicht immer leicht, es ist auch oft schwierig. Und einen Tag, da war es sehr schwierig für die gesamte Familie. An dem Tag habe ich mich an unseren Berater Alexander Baum gewandt, weil es wirklich nicht einfach war. Seitdem sucht er regelmäßig das Gespräch zu uns leiblichen Kindern. Entschuldigung. Ich finde es sehr wichtig, dass die Berater auch die leiblichen Kinder fragen, wie es für sie ist. Und ich finde, das ist teilweise noch wichtiger, als dass sie jedes Mal nur mit den Pflegekindern sprechen. Viel zu oft kommen die leiblichen Kinder viel zu kurz bei den Beratern, aber ich habe das Glück, dass ich nicht zu kurz komme bei Alexander Baum. Seitdem ich mich bei Alexander Baum gemeldet habe, fragt er regelmäßig, wie es ist, ob es schwierige Zeiten gibt, ob es einfach ist. Und jedes Mal fragt er, wie es uns geht und nicht nur, wie es den Eltern geht und den Pflegekindern. Das hilft allgemein sehr viel und es ist dadurch viel einfacher, dass man wen hat, mit dem man drüber reden kann. Und Eltern brauchen ja auch wen zum Reden. Die reden einmal im Monat zum Beispiel mit den Beratern und wir Kinder kommen zu kurz. Das ist Gott sei Dank nicht immer der Fall. Und ich bin dankbar dafür, dass es in meinem Fall nicht so ist.
Ich finde, überzeugender und deutlicher kann man gar nicht sagen und ausdrücken, dass es zum Pflichtprogramm der Pflegekinderdienste gehören muss, sich um die anderen Familienmitglieder zu kümmern und dass das nicht im Kür- oder Restbereich, wenn noch Zeit ist oder so, liegen darf. Aus moralischen Gründen nicht und aus fachlichen Gründen wegen der Bedeutung für die Stabilität des Pflegeverhältnisses. Und es ist deutlich geworden, ich finde auch wunderbar, wie Sie die beiden Seiten beschrieben haben. So die schönen Momente und die Belastungen, die einen an Grenzen bringen und die das Leben auch überschatten können. So, dass das diese beiden Seiten haben kann. So. Und das wäre der moralische Druck, dass man sagen kann, wir lösen da etwas aus, das müssen wir mitverantworten, das können wir auch mitverantworten, aber nur dann, wenn wir uns ernsthaft um die Kinder der Pflegeeltern auch mitkümmern und die Pflegeeltern auch beraten in Bezug auf ihre eigenen Kinder. Die Forschung hat das Thema auch relativ spät, aber jetzt auch entdeckt. Es gibt diese Untersuchung von Marmann, auf die ich hingewiesen habe, kleine Pädagogen. Es gibt eine zweite, die leibliche Kinder von Bereitschaftspflegeeltern befragt hat und das ausgewertet hat. Almut Lehmann hat diese Untersuchung abgeschlossen. Das waren Menschen, die als junge Erwachsene 100, 120, so 140, können Sie nur grob schätzen, sozusagen Kinder haben aufnehmen sehen und wieder gehen sehen. Von einigen wissen sie noch den Namen, von anderen, einigen wenigen auch das Schicksal, wie das weitergeht. Es gab im Einzelfall noch Kontakte und von ganz vielen fast gar nichts mehr, außer was für ein Wirbel da entstanden ist in der Bereitschaftspflegefamilie. Und das ist eine der zentralen Themen, um die wir uns kümmern müssen. Letztes Thema, wie ist das nach der Zeit in der Pflegefamilie dann? Die Betreuung in der Pflegefamilie ist zu Ende. Die 33er-Hilfe ist beendet. Eine Schweizer Pflegemutter hat das zu mir mal gesagt, so dass sie gesagt hat, ja, wissen Sie, Herr Wolf, das ist das vierte Drittel der Betreuung. Darüber redet keiner und das hat keiner auf der Palette so. Jetzt sagt der Dienst gegebenenfalls vielen Dank und tschüss. Und die jungen erwachsenen Pflegekinder fragen sich, ja, sie konnten einen Antrag stellen auf Fortsetzung der Hilfe vielleicht noch ein bisschen. Braucht man auch Glück. Bei manchen Jugendämtern gilt der Paragraph 41, bei anderen ist er schon abgeschafft. Man glaubt gar nicht, dass das ein bundesweit gültiges Gesetz ist. So. Und dann so die Frage, ja, ihr habt ja immer von Familie geredet. Jetzt kommt die Bewährungsprobe. Ist jetzt zu Ende mit Familie, weil die Maßnahme zu Ende ist, oder bleibt Familienmitgliedschaft bestehen? Bin ich ein Familienmitglied wie andere Familienmitglieder auch geworden? Unkündbar, wenn ich Kinder kriege, dann lade ich euch als die Großelternrolle auch für meine Kinder spielen soll. Wenn ich heirate, lade ich euch auch ein als Eltern, bei denen ich aufgewachsen bin. Wir als Pflegeeltern, spielen wir da noch irgendwie eine Rolle? Fragt uns noch jemand? Wenn unser jugendliches Kind in eine Wohngemeinschaft umgezogen ist, so reden die noch mal mit uns? Der hat 12 Jahre bei uns gelebt und ist hier aufgewachsen. Und plötzlich sagen sie, was wollen Sie sich hier noch einmischen? Sie spielen überhaupt keine Rolle mehr. Lassen sich das mal erklären von Ihrem komischen VSE-Dienst sozusagen. Sie sind jetzt raus, jetzt sind andere dran. Wie gehen wir damit um, dass die Logik von Maßnahmen und Organisationen und rechtlicher Beauftragung das eine sind und die Logik von Menschen etwas vollkommen anderes ist. Und da hängen politische Fragen auch dran, was die Verpflichtung zum Beispiel von ehemaligen Pflegekindern betrifft, zum Beispiel ihren Eltern gegenüber. Viele von Ihnen werden das verfolgt haben. Es gab Anhörungen im Familienministerium und dann an anderen Orten, wo sogenannte Care-Leaver, mir gefällt der Begriff nicht so gut, aber der macht gerade richtig Furore, so eingeladen wurden und der Politik ihre Vorstellungen vorgetragen haben. So, wo sie gesagt haben, das und das finden wir eine Sauerei, dass das rechtlich so organisiert wird. bei einem dieser Treffen, das habe ich noch sehr deutlich vor Augen, der Staatssekretär begrüßte die alle ganz freundlich, nette Atmosphäre, wohlwollend. Jetzt wollen wir mal hören, was die jungen Menschen sagen. Und dann standen die auf und trugen das so richtig tough vor. Und da laberte er ein bisschen rum, um sich da aus der Affäre zu ziehen. Sowas hatte er im Ministerium, wo er Hausherr ist, so noch nicht erlebt, sondern dann setzten die richtig nach und sagten, wir wollen hier nicht ein paar fromme Sprüche von Ihnen hören, sondern richtig, das und das Gesetz müsste geändert werden. Wir haben uns dabei Juristen erkundigt, so und so kann man das ändern und so. Was werden Sie tun in dieser Legislaturperiode, um das zu verändern? So. Weil sie gesagt haben, das und das ist ein haarsträubendes Unrecht, so. Und da sollen jetzt junge Erwachsene aus ihrer Runde noch zu Wort.
Ja, wo fangen wir am besten an? Bei meiner Kindheit, ich bin mit 9 Jahren halt auch von meinen leiblichen Eltern rausgerissen worden. Ich wurde durch meine leibliche Schwester ans Kinderheim weitervermittelt beziehungsweise dorthin gebracht. In dem Moment, als ich realisiert habe, dass ich wirklich im Kinderheim angekommen bin, habe ich meine Schwester dafür ehrlich gesagt gehasst. Weil als kleines Kind kann man nicht nachvollziehen, warum sie das getan hat. Aber im Nachhinein kann ich wirklich sagen, sie hat das wirklich nur deswegen getan, weil sie an meine Zukunft geglaubt hat und das Potenzial in mir gesehen hat, was ich wahrscheinlich nicht in irgendeiner Weise geschafft hätte, wenn ich jetzt bei meinen leiblichen Eltern gelebt hätte. Man muss dazu sagen, meine Eltern sind beide Alkoholiker und hatten halt sich nie wirklich Zeit nehmen können, beziehungsweise nie die Kraft gehabt, um mich zu unterstützen. Dann habe ich 3 Jahre lang im Kinderheim gelebt. Das war auch eine sehr interessante Zeit, kann man nicht anders sagen. Und im Anschluss bin ich dann halt auch das erste Mal mit dem VSE in Person von Herrn Galpern, vom Jens, in Kontakt getreten. Und daraufhin bin ich dann halt an die Pflegefamilie, also in Castrop, weitervermittelt worden. Dort habe ich dann mit 12 Jahren bin ich dorthin gekommen. Ich habe, wie heute schon erwähnt wurde, mit viele Erfahrungen gesammelt, die heute auch erwähnt wurden. So, unter anderem auch mit 2 Geschwistern, die halt geistig behindert sind. Und halt auch einen anderen, also mein Pflegebruder, der hatte halt auch sehr, sehr schwierige Verhältnisse. Wir hatten alle 4 sehr, sehr verschiedene Situationen, haben uns auch alle in andere Richtungen entwickelt. Und deswegen kann man halt Pflegekinder nicht alle quasi gleich behandeln. Man muss wirklich auf die einzelne Person eingehen, mit denen sprechen und natürlich auch mit den leiblichen mit den leiblichen Kindern. Und jede Person muss wirklich da wertgeschätzt werden. Das ist meiner Meinung nach teilweise, wird das gar nicht berücksichtigt. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Dann, genau, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Den hätte mir früher wahrscheinlich auch keiner zugetraut, weil ich sollte eigentlich auf die Hauptschule gehen. Dann bin ich aufs Gymnasium gewechselt, habe dort noch mein Vollabitur mit Not hinbekommen. Im Anschluss habe ich dann die Entscheidung gefasst, dass ich mein Maschinenbaustudium anfange an der TU Dortmund. Ich kann jedem sagen, das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man wirklich alleine ist. Also, ich bin ausgezogen. Bis dahin war alles in Ordnung. Und wenn man quasi auszieht aus einer Situation, wo man quasi die ganze Zeit Rückhalt bekommt, jeder möchte quasi das Beste für das Pflegekind oder für das Kind im Allgemeinen. Und dann auf einmal wird man quasi ins eiskalte Wasser geworfen. Es ist nicht einfach gewesen. Also unter anderem jeder, der mal einen BAföG-Antrag gestellt hat, kann sich in die Situation hineinversetzen, dass das nicht einfach ist, wenn man gerade ausgezogen ist. Man kommt in die eigene Wohnung, man ist alleine. Und dann muss man sich noch um 10.000 Sachen kümmern. Ich habe teilweise auf meinen Geld warten müssen, weil meine Eltern die haben sich halt auf gut Deutsch gesagt, haben die sich ein bisschen betrunken und haben halt die ganzen Dokumente nicht eingereicht und ich musste dann halt gucken, wie ich dann mein BAföG bekomme. Das war nicht einfach und zum Glück gab es dann halt auch noch so eine Nachbetreuung vom VSE und die hat mir wirklich geholfen. Und wenn ich diese Nachbetreuung nicht hätte, würde ich vielleicht auch nicht hier stehen. Ich bin jetzt 25, ich habe jetzt mein Maschinenbaustudium fast fertig. Und ich bin wirklich, ja, also ich bin wirklich dankbar dafür, dass es diese Institution gibt. Und möchte jetzt nochmal aus meiner Sicht nochmal vielen lieben Dank sagen und Gratulation an das 25-jährige Bestehen.
Die verschiedenen Menschen, die hier zu Wort gekommen sind, haben uns gezeigt, was das für ein Zusammenspiel von richtigen Menschen mit existenziellen Themen sind. Die nicht eine pädagogische Maßnahme, nicht eine rechtlich einzuordnende und in vielfacher Hinsicht formatierte Geschichte, sondern richtige Menschen, die zu Wort gekommen sind und über die geredet worden ist, über die Begleiter und Betreuer vom VSE, die unterschiedlichen existenziellen Situationen, um die es geht. Und das, finde ich, war an dem Vormittag so die eindrucksvolle Seite, so dass das in dieser Vielfalt und in dieser Nähe und in dieser Menschlichkeit deutlich geworden ist. Und ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen vom VSE für die nächsten 25 Jahre, das hat nicht ganz schlecht angefangen, so im Siegerland sind sie mit Lob irgendwie zurückhaltend, so das hat nicht so schlecht angefangen. Und den Pflegeeltern, die sich mutig, manchmal wussten sie ja vorher gar nicht, was auf sie zukommt, so schwierigen Situationen zugewandt haben und sie auf menschliche und wichtige Weise bewältigt haben. Und den Kindern, die in diesem unübersichtlichen Gelände, was wir als Gesellschaft haben und was wir in den Pflegefamilien und in den Familien haben und um sie herum haben, die da so ihren Weg suchen und ihren Weg finden. Dafür wünsche ich Ihnen ganz herzlich alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war der Vortrag von Professor Dr. Klaus Wolf zu Zukunftsfragen der Pflegekinderhilfe. Besonders beeindruckend fand ich, wie viele unterschiedliche Perspektiven in diesem Vortrag zusammenkommen. Pflegeeltern, Pflegekinder, leibliche Kinder und CareLieberInnen sowie halt Eltern von Pflegekindern bringen ihre Erfahrungen ein und machen deutlich, wie vielfältig Pflegefamilienleben sein kann. Professor Klaus Wolf verbindet dabei wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer klaren Haltung. Er benennt Herausforderungen und auch kritische Entwicklungen offen, beispielsweise die Tatsache, dass Pflegeverhältnisse gerade im Jugendalter häufiger beendet werden. Gleichzeitig macht er aber deutlich, dass ein Abbruch einer Jugendhilfemaßnahme nicht automatisch bedeutet, dass die gemeinsame Zeit in der Pflegefamilie gescheitert ist. Im Gegenteil. Die Erfahrung von Zugehörigkeit, Verlässlichkeit und Familie, die Kinder und Jugendliche in einer Pflegefamilie machen, können weit über die gemeinsame Zeit hinaus wirken und für ihren weiteren Lebensweg von großer Bedeutung sein. Wenn ihr mehr über Pflegefamilien erfahren möchtet oder euch für unsere digitalen Informationsabende interessiert, schaut gerne auf unserer Website vorbei, www.netzwerk-pflegefamilien.de. Bis zur nächsten Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.